Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Wie viele Infizierte gibt es? Wie schnell verbreitet sich das Virus? Was planen die Bundes- und Landesregierungen? Und auch das scheint wichtig zu sein. Wie sieht's in Sachen Klopapier aus? Alles, was wir in dieser Krise wissen, wir wissen es durch die Medien. Medien geben Informationen weiter, Medien bündeln die Stimme der Wissenschaft. Durch Medien gelangen Angela Merkels Worte in die Wohnzimmer der Republik. Da ist es doch sinnvoll, nochmal auf eben die Medien, also auf uns zu schauen und zu fragen, was müssen und was sollten wir leisten in diesen Tagen und wie sollten wir das tun? Kümmern wir uns jetzt in der nächsten halben Stunde hier in Medias Res. Es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst, sagt Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache. Dass wir Journalistinnen und Journalisten diese sehr eindeutige Mahnung an uns alle weiterleiten, das ist unser Job, das ist die Aufgabe der Medien. Aber wie weit dürfen wir selbst zu Mahnern werden?
Abgesehen davon ist das Leben von Älteren etwa weniger wert. Es ist den jungen Corona-Partygängern egal, wenn die Großmutter an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion 3 Jahre früher stirbt?
Ja, das waren zum Beispiel die mahnenden Worte von Marietta Slomka gestern im Heute-Journal. Welche Aufgabe haben Medien in diesen Corona-Zeiten? Aufklären, Fragen stellen oder vielleicht auch klare Ansagen machen, wie die Politik? Ich habe darüber mit dem Medienethiker Christian Schiecher von der Uni Erlangen gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie er die Ansagen von Journalistinnen und Journalisten bewertet, doch zu Hause zu bleiben.
Also insgesamt muss man, glaube ich, differenzieren, um welche Form des Journalismus es sich handelt. Wenn jetzt plötzlich ein Tagesschausprecher Appelle an die Nation richten würde, wäre ich in der Tat irritiert. Jetzt ist aber das Heute-Journal ein Format, wo im Grunde genommen die Form der Kommentierung durch die Moderatorin eigentlich Usus ist und auch relativ kritische Interviews von Frau Slomka mit Politikern eigentlich auch gang und gäbe sind. Also insofern finde ich das in diesem konkreten Fall durchaus angemessen, dass sie sich da quasi ja nicht nur als Vermittler, sondern auch als Teilnehmer und Bürgerin ein Stück weit in ihrer Rolle an die Bevölkerung richtet. Sie haben natürlich recht, dass es problematisch ist, wenn im Grunde genommen dann Journalismus so eine Art Erziehungsanstalt ist. Aber in diesem konkreten Fall, angesichts dieses Anlasses, halte ich das für durchaus angemessen.
Sie sprechen die Problematik der Erziehungsanstalt an. Es geht also darum, die Bevölkerung einerseits zu informieren, auch ausgewogen zu informieren, aber es geht auf der anderen Seite offenbar auch darum, die Bevölkerung zu schützen und auch einen schützenden Rat in diesem Fall auszusprechen. Habe ich Sie richtig verstanden?
Genau, also insofern ist es in diesem besonderen Fall gerechtfertigt. Also ich würde mir jetzt nicht wünschen, dass jeden Abend eine Belehrung von Seiten des Nachrichtenjournalismus an die Bevölkerung gerichtet wird. Aber es gibt, glaube ich, keine guten Gründe, die dafür sprechen, dieser Empfehlung zu widersprechen. Also ich denke, dass im Grunde genommen alle die Möglichkeit haben, in der Öffentlichkeit Verantwortung zu tragen, sich auch entsprechend zu artikulieren. Also es wäre ein Widerspruch in sich, wenn man davon ausgeht, dass Journalisten quasi Nachrichtenmaschinen sind, die von einem neutralen, objektiven Standpunkt die Welt einfach nur einordnen und erklären. Es ist vollkommen legitim, in speziellen Situationen Handlungsempfehlungen zu geben. Und in dieser Rolle, denke ich, ist das auch so angemessen.
Dennoch, hat sich aus Ihrer Sicht die Rolle des Journalismus in Bezug auf die Berichterstattung über Corona verändert?
Naja, ich meine, wir haben eine Dauerberichterstattung über Corona. Im Grunde genommen hatten wir eine relativ ähnliche Tendenz, aber die war, glaube ich, auch weniger ausgearbeitet in der sogenannten Flüchtlingskrise, als natürlich auch permanent dieses Thema die Berichterstattung dominierte. Und es gibt ja nun kaum einen Tag, wo nicht fast ununterbrochen von morgens bis abends über dieses eine Thema berichtet wird. Also das ist schon bemerkenswert. Also früher hieß sowas ja Brennpunkt. Im Grunde genommen sind das jetzt Sondersendungen, die nonstop laufen, insbesondere um die Primetime herum, was dann dazu führt, dass das reguläre Programm sich dann um einige Zeit nach hinten verschiebt. Aber genau das ist ja eigentlich auch der Anspruch, den man an eine Berichterstattung haben sollte, gerade von den öffentlich-rechtlichen Anbietern, dass die eben informieren, dass die einordnen und dass die ein derart relevantes Thema auch ausführlich darstellen in ganz unterschiedlichen Formaten.
Die Ausführlichkeit ist das eine. Die andere Frage ist, inwiefern Bericht erstattet wird. Da gibt es zum Beispiel Fragen, und das ist die Kritik einiger Medien heute, die gestern aus deren Sicht in der Rede der Bundeskanzlerin nicht gestellt wurden. Etwa die Frage, warum es doch immer noch keine Ausgangssperren gibt. Meine Frage wäre, ob die Medien dann nicht vielleicht doch ein bisschen zu berichterstattungsorganmäßig der Bundesregierung auftreten und zu wenig als fragende Medien, die möglicherweise auch die richtigen und wichtigen Fragen in diesem Moment nicht gestellt haben.
Also ich kann diese Kritik ein Stück weit verstehen. Wir sollten alles vermeiden und verhindern, was irgendwie in den Bereich Staatsfernsehen geht. Damit hat man historisch sicherlich extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Aber man muss natürlich immer den Kontext sehen, in dem Moment argumentiert wird. Würden jetzt letztendlich die Medien ausschließlich den Politikern oder gar den Regierungsparteien die Bühne bieten, um da letztendlich Eigenwerbung zu machen, dann wäre das hochgradig problematisch. Ich habe aber den Eindruck, dass neben den Politikern und Politikerinnen insgesamt eine ganze Reihe von Fachleuten, Virologen, Ärzten und andere Experten sich auch ausführlich äußern. Also auch in Talkshow-Formaten ist es ja längst nicht nur so, dass da Politiker und Politikerinnen sich artikulieren. Also gestern bei Herrn Lanz war Herr Lauterbach da, war der Soziologe Herr Welzer da, war ein Virologe da. Und insofern ist es wichtig, dass man da eine Form von Ausgewogenheit und Vielfalt hat. Und solange das gewährleistet ist, also solange quasi eine ganze Reihe von Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen sich hier äußern können und auch genug Raum dafür haben, ist das aus meiner Sicht völlig in Ordnung, wenn da eben auch Politiker und Politikerinnen auftreten.
Abschließend, Herr Schiecher, ich fasse zusammen, wenn Medien und Staat gerade, was diesen konkreten Fall Corona-Berichterstattung betrifft, ein wenig Hand in Hand gehen, das finden Sie nicht problematisch, sondern begrüßenswert.
So sehe ich das.
Christian Schiecher von der Uni Erlangen. Mit ihm habe ich über die mögliche Problematik der Berichterstattung in Zeiten von Corona gesprochen. Danke, Herr Schiecher.
Ich danke Ihnen.
Ja, und natürlich ist uns bei dieser Corona-Medienberichterstattungsfrage bewusst, dass es nicht die Medien gibt. Das wird klar, wenn wir uns mal die verschiedenen Infokanäle ansehen, die wir nutzen. Gehen Sie zum Beispiel direkt auf die Seite des Robert-Koch-Instituts, um sich zu informieren? Oder lassen Sie sich die Zahlen von Tagesschau oder Deutschlandfunk einordnen? Hören Sie Virologen persönlich im Podcast zu oder lassen Sie sich deren Prognose von Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten übersetzen? Egal, in welcher Blase Sie sich aufhalten, nie schien aktuelle und fundierte mediale Information so essentiell wie in diesen Tagen. Aber Information ist dabei nur ein Grund, weswegen wir Medien konsumieren. Medien geben uns Sicherheit. Unsere Kolumnistin ist diesem ziemlich subjektiven Gefühl nachgegangen.
Medias Res. Marina Weißband.
Mein Großvater las immer die Zeitung. Immer. Er hatte zwei Weltkriege überlebt, seine ganze Sippe vor dem Holocaust gerettet und selbst in den späten 90ern las er immer noch jeden Tag die Zeitung. Juden, sagte mein Großvater, sind das Frühwarnsystem einer Gesellschaft. Er hatte das Gefühl, immer informiert sein zu müssen, um die kleinste Störung, die kleinste Veränderung zu spüren. Vielleicht verfolge ich deshalb die Nachrichten so. Vielleicht wurde es mir eingeimpft. Vielleicht betrifft es uns aber gerade auch alle. Während ich einige kenne, die ihre Neuigkeiten über Corona nur vom Robert-Koch-Institut beziehen, sitzen andere, wie ich, sehr viel auf Twitter und lesen internationale Nachrichten, um stündlich auf dem Laufenden zu bleiben. Es gibt einem das Gefühl zu wissen, worauf man sich einstellen muss. Es gibt einem das Gefühl von Kontrolle in einer Situation, die wir nicht kontrollieren können, die unser Leben verändert und uns Angst macht. Wir verbringen also Stunden online, lesen Berichte aus aller Herren Länder und sind, wenn wir ehrlich sind, danach noch ängstlicher als vorher. Der Ort, den wir aufsuchen, um in unserer Erregung Ruhe zu finden, gibt uns noch mehr Erregung. Es ist ein Teufelskreis. Im schlechtesten Fall verbreitet die Illusion, wirklich gut informiert zu sein, bei uns Nervosität, Panik, Appetitlosigkeit und Schlafstörungen. Das gilt natürlich nicht für alle. Manche fühlen sich wirklich besser, wenn sie wissen, wie diese oder jene europäische Stadt mit dem Virus umgeht, wo welche Regelungen in Kraft treten. Manch einer findet echten Trost darin, jede Prognose zu kennen. Das gilt aber nicht für alle. Den meisten Menschen tut es gut, Nachrichten in Maßen zu konsumieren. Eine gute Strategie ist zum Beispiel, sich jeden Tag feste Zeitpunkte dafür zu wählen und dann Nachrichten immer aus denselben Quellen beziehen. Zum Beispiel jeden Tag den NDR-Podcast mit Christian Drosten, die Tagesschau und aktuelle Infos vom Robert-Koch-Institut. Darüber hinaus tut es gut, den Kopf für andere Dinge frei zu haben. Diejenigen von uns, die ehrenamtlich Hilfsstrukturen organisieren, haben nicht den Luxus, sich viel ablenken zu können. Wir müssen jeden Tag die Hand auf dem Puls halten, telefonieren ständig mit Menschen nur zu diesem Thema und bewegen uns ganz in der Corona-Welt. Diese Menschen schöpfen ihre Kraft aus einer anderen Quelle – Es ist der Trost, aktiv etwas tun zu können. Denn Ohnmacht löst Stress aus. Die Welt der ehrenamtlichen Hilfe ist eine Welt voller erstaunlicher Menschen, die mit unglaublicher Kraft kämpfen, solidarisch miteinander sind. Wenn man mit den richtigen Menschen auf Twitter oder in den richtigen Facebook-Gruppen aktiv ist, erlebt man so viel Menschlichkeit und Zusammenhalt wie zu keiner anderen Zeit. Diese Wärme gibt Hoffnung. Und Hoffnung ist, was wir brauchen. Wenn Sie sich mit den Zahlen, mit den Maßnahmen, mit den Gefahren auseinandersetzen, tun Sie dies nicht allein. Das Internet besteht aus Millionen von Menschen, die in der gleichen Situation sind und ihr mit Edelmut begegnen. Etwas, das ich während des Kriegs in Israel 2012 erlebt habe, während der Demonstrationen auf dem Maidan und auch jetzt wieder. Das Einzige, was schneller ist als schlechte Nachrichten, sind die Witze darüber. Innerhalb weniger Stunden zirkulieren Memes, T-Shirts, lustige Bilder zu dem Thema, das alle beschäftigt. Das ist etwas Gutes, auch wenn es manchen unangemessen erscheinen mag. Humor gibt uns die Möglichkeit, etwas auszusprechen, was vorher in uns aufgestaut war. Worüber wir lachen, davor haben wir keine Angst. Wenn mein Großvater mir neben Aufmerksamkeit noch etwas beigebracht hat, dann war es, was Liebe und Gemeinschaft zählen. Jetzt gilt es, solidarisch, freundlich, humorvoll und hilfreich zu sein. Viel Kraft und Liebe Ihnen allen.
Wenn Sie in der DDR geboren oder aufgewachsen sind, wenn Sie in diesem Land noch Medien konsumiert haben, nicht West-, sondern Ostmedien, dann dürfte Ihnen eventuell der Name Der Schwarze Kanal ein Begriff sein. Der Schwarze Kanal war eine Sendung im DDR-Fernsehen, die sich kritisch mit der Berichterstattung der Westmedien auseinandergesetzt hat. Und wenn ich es beim Wort kritisch belassen würde, dann wäre das eine ziemliche Verkennung der Tatsache. Kritisch hieß nichts anderes als im Propagandadienst der damaligen SED-Führung. Vor 60 Jahren wurde der Schwarze Kanal erstmals ausgestrahlt. Brigitte Baetz erinnert.
Verzerrte Antennen und Morsegeräusche, ein stilisierter Bundesadler mit den Farben des Deutschen Kaiserreiches, dazu das verfremdete Motiv des Deutschlandliedes. Der Vorspann des Schwarzen Kanals gab die Richtung schon vor. Die Medien der BRD sollten unter die Lupe genommen werden.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
So begrüßte Karl Eduard von Schnitzler von da an 29 Jahre lang Montag für Montag die DDR-Bürger. Nicht ohne sie auch regelmäßig darauf hinzuweisen, welchen Sinn diese Sendung haben sollte. Nämlich
am naheliegenden Beispiel des BRD-Fernsehens die Methoden kapitalistischer Massenmedien zu entlarven. Verbiegen oder Verschweigen der Wahrheit, Vertuschung oder Tarnung von Tatbeständen, Fälschungen, Verleumdungen, Eingeständnisse, kurz die ganze Skala der Manipulierung, wie sie unter dem Missbrauch der Rede- und Meinungsfreiheit und der Freizügigkeit für Informationen oder auch durch emsiges Saugen an den Fingerspitzen betrieben wird.
Die Machart der Sendung war, wie sollte es anders sein, eine dialektische. Ausschnitte aus ARD und ZDF wurden gezeigt und dann von Karl Eduard von Schnitzler im Sinne der SED-Parteilinie kommentiert. Mit großer Lust an Polemik und manchmal auch mit Hass. Hier zum Beispiel gegenüber dem Publizisten Wolfgang Leonhardt, einem ehemaligen Kommunisten und gern gesehenem Gast, unter anderem in Werner Höfers ARD-Sendung Frühschoppen.
Sowas gibt sich angeberisch als Ostexperte aus, dieser hergelaufene Lump, der einst die DDR und alles, was ihn gefördert hat, verriet, der heute Adenauers Politik mit unverdauten oder gefälschten Lenin-Zitaten verteidigt und der den gutgläubigen westdeutschen und westberliner Fernsehzuschauern von Herrn Höfer als größter Fachmann für Ostprobleme angepriesen wird.
Wolfgang Leonhardt, ihr kennt von uns allen hier am Tisch wahrscheinlich die Welt des Ostens am gründlichsten, nämlich von innen.
Na dann, gute Nacht. Wenn so ein kleiner intellektueller Hochstapler in dieser ohnehin schon simplen Runde am meisten weiß.
Ein wenig war die Sendung Der Schwarze Kanal auch die Rache des überzeugten Kommunisten von Schnitzler an seiner Herkunft, nicht nur der Adeligen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er kurze Zeit in Köln Leiter des Ressorts Politik des damaligen Nordwestdeutschen Rundfunks gewesen, bis er von Hugh Carlton Green, dem britischen Ziehvater des bundesdeutschen Nachkriegsrundfunks, wegen seiner kommunistischen Kommentare geschasst wurde. In der DDR hingegen machte er schnell Karriere.
Unser Studiogast heute.
Bekannt, geschätzt, nicht bei allen beliebt.
Von Anfang an dabei in einem Betrieb, der die Aufgabe hat, Millionen zu informieren und zu unterhalten.
Dem Zuschauer vertraut durch die Sendung Der Schwarze Kanal.
Heute bei uns der populäre Journalist, der Chefkommentator des DDR-Fernsehens,
Karl Eduard von Schnitzler.
Beliebt war er wirklich nicht bei allen, was auch sein Spitzname Sudel-Ede bewies. Der oberste Propagandist der DDR blieb ihren Bürgern eher fremd. Das lag auch daran, dass sein teurer Lebensstil inklusive regelmäßigen Ausflügen nach West-Berlin nicht gerade dem Ideal des Arbeiter- und Bauernstaates entsprach. Und das erfuhren viele DDR-Bürger ausgerechnet aus Westmedien.
Die Bild-Zeitung wusste, dass ich von Regimekritikern verprügelt worden sein soll. Der Stern, dass ich zum Zahnarzt nach Lübeck zu fahren. Der Spiegel, dass ich mein Klopapier am Kurfürstendamm einzukaufen pflege, haben die alles mal gedruckt.
Am Ende war es aber nicht der Klassenfeind, sondern das DDR-Fernsehen selbst, das Karl Eduard von Schnitzler im Oktober 1989 aus dem Programm nahm. Mit der Auflösung des Ostblocks war seine Sendung endgültig aus der Zeit gefallen. Doch er selbst blieb seinen Überzeugungen bis zum Schluss treu.
Der Revanchismus bleibt uns erhalten. Der Klassenkampf geht weiter. Und in diesem Sinne, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Genossinnen und Genossen, auf Wiedersehen.
Brigitte Beetz über den Schwarzen Kanal, der vor 60 Jahren zum ersten Mal gesendet wurde. Und noch ein Corona-Tipp, den Sie als Eltern schulpflichtiger Kinder längst nicht mehr brauchen. Gerade in den so zähen Vormittagsstunden zwischen 11 und 15 Uhr, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat reagiert und vermehrt Bildungsprogramme ins Programm genommen. Das gibt Struktur, das bildet. Und seien wir ehrlich, Fernsehen eben, halbe Stunde Kinderparken, auch nicht so schlecht, geht ja auch um die Ressourcen der Erwachsenen in diesen Zeiten. Wie ist das Angebot, was Formate und Bildungsinhalte betrifft? Annika Schneider hat sich angeschaut, was die Sender so machen.
Welche Produkte haben wir eigentlich im Haushalt? Wie leben wir eigentlich auch hier in Europa, hier in Mitteldeutschland, davon, dass der tropische Regenwald so viele Produkte bietet? Und da will ich euch jetzt einfach mal losschicken. Ihr geht einfach mal für ein, zwei Minuten durch den Haushalt und guckt, was ist eigentlich aus den Tropen da.
Ein Mann in Jackett und Pullover vor einer Kreidetafel. Daneben das anatomische Modell eines Oberkörpers. So sah gestern die MDR-Wissen-Schulstunde aus, die seit Montag täglich auf YouTube und Facebook läuft. Professor Martin Lindner von der Uni Halle erklärt Themen aus der Biologie. Gestern Biodiversität. Entwickelt wurde das Format innerhalb weniger Tage, wie Daniel Vogelsberg erzählt, Redaktionsleiter von MDR Wissen.
Wir saßen Freitag in der Redaktion zusammen, bereits in stark verkleinertem Umfang. Die meisten waren dann virtuell zugeschaltet mit Skype. Und es ging ja durch die Nachrichten, dass spätestens ab kommender Woche Kitas und Schulen dicht gemacht werden. Und da wir selbst viele Mütter und Väter haben, lag ja auch gleich auf der Hand, was können wir da machen? Gerade als Redaktion Wissen und Bildung, um den Kids etwas zu Hause zu bieten.
So entstand die Schulstunde, realisiert mit minimaler Technik. Noch ist die Resonanz mäßig. Live sahen das Format heute rund 350 Menschen, die per Chat Fragen stellen konnten. Die Rückmeldungen waren allerdings positiv. Danke, dass ihr das macht. Der Unterricht ist besser als in der Schule, schrieb ein Nutzer. Es ist eines von vielen Angeboten, mit denen die Öffentlich-Rechtlichen derzeit auf den Unterrichtsausfall reagieren. Nicht alles muss dafür neu produziert werden. In den Archiven liegen schon viele Inhalte, die die Sender jetzt neu bündeln und etikettieren.
Terra X statt Schule. So heißt dieser Kanal hier und genau das ist auch das Programm. Ihr habt keinen Unterricht, wollt euch aber trotzdem weiterbilden? Dann seid ihr bei uns genau richtig.
Die Redaktionen setzen vor allem auf Online-Formate. Zur Corona-Krise hat das ZDF diese Woche nicht nur einen YouTube-Kanal mit Inhalten von Terra X eingerichtet, sondern in seiner Mediathek auch ein virtuelles Klassenzimmer bestückt. Dort finden sich Videos zu Geschichte, Erdkunde und anderen Fächern, sortiert nach Jahrgangsstufen. Das Angebot werde gut angenommen, heißt es beim ZDF. Das gilt auch für andere Formate. Dass vormittags nun Millionen Schülerinnen und Schüler zu Hause sind, birgt für Spartenprogramme eine große Chance. Bei Planet Schule, dem Nachfolger des Schulfernsehens in SWR und WDR, haben sich die Zugriffszahlen seit Anfang der Woche verfünffacht. Vor allem die Einheiten zu Sprachen und Naturwissenschaften sind gefragt. auch andere Plattformen, die sonst eher ein Nischendasein fristen, rücken in den Fokus. Der Digitalsender ARD Alpha, verantwortet vom Bayerischen Rundfunk, bietet nicht nur ein lineares Programm, sondern auch eine Online-Plattform mit rund 1200 Lernvideos, abgestimmt auf die Lehrpläne der Schulen. Jetzt explodieren die Zugriffszahlen. Noch nie sei eine Themenseite des BR so erfolgreich gewesen, berichtet Werner Reuß, der beim BR den Programmbereich Wissen und Bildung leitet.
In dieser Zeit, in der der Staat nicht in gewohntem Umfang seiner staatlichen Aufgabe nachkommen kann, nämlich Schülerinnen und Schüler zu beschulen, hier ein Angebot zu machen, ein mediales Angebot, das ist, glaube ich, die richtige Antwort in diesen Zeiten, die auch dem Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und auch seinem Selbstverständnis entspricht.
Unterricht ersetzen könne das Programm allerdings nicht, stellt er klar.
Unterricht ist immer auch klassische Bildungsarbeit und klassische Bildungsarbeit ist immer auch Beziehungsarbeit. Das heißt, es kommt für den Lernerfolg natürlich auch an auf das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden und deshalb können wir das nicht ersetzen.
Begleiten können die Sender die Kinder und Jugendlichen aber durchaus. Nicht nur mit Lerninhalten, sondern auch mit altersgerechten Informationen zum Coronavirus und mit Tagesstruktur. Der Kinderkanal Kika hat dafür eigens eine neue Vormittagsshow geschaffen. Gemeinsam zu Hause. Das ist beachtlich, weil die Redaktionen dank Corona selbst unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Zu hören ist aber auch, viele Bildungsredaktionen sind gerade deswegen hoch motiviert.
Annika Schneider über die Bildungsoffensive bei den Öffentlich-Rechtlichen. Andreas Stopp ist im Studio, Medias Res im Dialog, morgen zur gleichen Medias Res Uhrzeit, nämlich 15:35. Mhm. Bitte schön.
Mit unserer Frage an Sie als unsere Hörerinnen und Hörer, Sie als Menschen, die den Deutschlandfunk und unser Programm kennen. Was erwarten Sie jetzt eigentlich von uns in diesen Corona-Zeiten? Was sollte jetzt in den Vordergrund gestellt werden? Was aus dem Programmangebot verdient vielleicht weniger Beachtung aus Ihrer persönlichen Sicht? Was wäre verzichtbar? Wo sollte Platz gemacht werden, um an anderer Stelle ein Mehr an Berichterstattung möglich zu machen? Kann es überhaupt ein zu viel an Corona-Berichterstattung geben? Wie sehen Sie das? Wie ist das rechte Maß an Informationen, an Einordnung? Und vor allen Dingen, wo bleiben vielleicht die anderen Themen? Kommt Ihnen irgendwas zu kurz in der Gewichtung? Dieses alles, dazu können Sie sich äußern. Wenn Sie anrufen unter der Nummer, die ich Ihnen jetzt nenne, das ist die 0221 345 3451. Der Anrufbeantworter ist ab diesem Moment geschaltet. Wir haben auch eine Mailadresse.
mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Und eben nochmal die Frage, Radio in Zeiten der Corona-Krise, was erwarten Sie jetzt von uns, vom Deutschlandfunk?
Morgen in Medias Res im Dialog mit Andreas Stopp. Dankeschön.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Benjamin Piel, ich bin Chefredakteur des Mindener Tageblatts. Die Schlagzeile lautet: 11 Mitarbeiter des Mindener Klinikums mit Coronavirus infiziert. Das betrifft natürlich irgendwie auch die Patienten und irgendwie auch die ganze Öffentlichkeit nicht so sehr als Skandalgeschichte, denn dieser Klinikverbund hat 5000 Mitarbeiter und da war klar, dass früher oder später auch Erkrankte unter dem Personal sein würden. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie geht so ein Krankenhaus eigentlich damit um? Was tun die, damit das sich nicht weiter ausbreitet? Wie werden Mitarbeiter isoliert? Und wie stellt man trotzdem auch dann, sollten mehr Mitarbeiter erkranken, sicher, dass der Krankenhausbetrieb trotzdem geregelt ablaufen kann?
So, das war's langsam von Medias Res. Lassen Sie mich noch anfügen, Medias Res im Dialog morgen. Wir haben eben zu Beginn der Sendung die Frage debattiert, ob wir auch richtig Bericht erstatten über Corona und über den Virus und ob es möglicherweise auch andere Formen der Berichterstattung, kritischere Berichterstattung geben sollte. Auch das wäre natürlich ein Thema, was Sie morgen debattieren können mit Andreas Stopp in Medias Res im Dialog ab 15:35 hier im Deutschlandfunk. Gleich im Anschluss der Büchermarkt mit Dina Netz. Medias Res natürlich jederzeit auch im Netz unter deutschlandfunk.de. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.